Herzlich willkommen, mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie zu dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wenn ein kleines Kind sich zum Beispiel beim Abschied im Kindergarten an der Mutter festklammert und dabei weint, Mama, Mama, du darfst nicht gehen, dann ist das ganz normal und jede gesunde Mutter würde das Kind auf den Arm nehmen, trösten und ihm versprechen, dass sie ganz bestimmt wiederkommt. Stellen wir uns aber vor, es wäre umgekehrt. Die Kindergärtnerin müsste die weinende Mutter trösten und ihr versprechen, dass sie das Kind mittags ganz bestimmt wieder sieht. Dann wäre das zumindest etwas eigenartig und es wäre klar, dass da irgendetwas nicht ganz im Lot ist. Wenn Liebe klammert, vom Festhalten und Loslassen in Beziehungen, das ist unser Thema in dieser kommenden Stunde. Denn ein Fall wie der eben geschilderte ist ganz sicher nicht die Regel. Aber viele unserer Festhaltemechanismen in Beziehungen sind ja viel subtiler und versteckter. Außerdem ist es manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden. Liebe bedeutet ja auch, an jemandem festzuhalten. Wer liebt, macht sich immer ein wenig abhängig. Und genau davor haben viele auch Angst. Wo aber ist die Grenze überschritten? Wann klammern wir uns am Geliebten fest und ersticken die Liebe vielleicht dadurch? Darüber sprechen wir heute mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihre Praxis hat sie im Kloster St. Birgitta in Altomünster bei Dachau. Und heute ist sie uns für diese Sendung zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott, Frau Böhler. Und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörer.
Frau Fröhlich, diesmal Frau Böhler ist es kein Problem. Frau Böhler ist es ja normalerweise.
Genau, da haben wir nämlich schon das Loslassen von Beziehungen, liebe Frau Fröhlich. Genau. Dankeschön.
Ihr aus dem üblichen Team herausgerissen, genau. Frau Hoffmann. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie haben eine mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung in diversen therapeutischen Bereichen. Das fängt an mit der Reittherapie über die integrative Jugendarbeit und Ausbildung im Rettungsdienst. Bis zur Psychotherapie. Nebenbei gehören Sie auch zu einem Team, das Menschen in Notfallsituationen psychologisch und auch seelsorgerlich betreut. Zum Beispiel ist das nach dem Unfall eines nahen Angehörigen. Das sind dann echte Extremsituationen. Da kann das Loslassen eines geliebten Menschen wirklich zu einer existenziellen Angelegenheit werden. Ist das auch so eine Situation? Also zum Beispiel der plötzliche Tod des Ehepartners oder eines Kindes, ist es möglich, so eine Situation einigermaßen unbeschadet zu überstehen, wenn man das so nennen kann?
Nun, es kommt immer auf die Situation, als Situation natürlich darauf an, was geschehen ist. Ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung, die in kürzester Zeit zum Tode führt oder vielleicht die Ermordung eines Menschen oder ein Flugzeugabsturz. Also es ist immer auch mit der Situation verknüpft, dann auch welche Lebenserfahrung, was in der Biografie der Betroffenen, ob sie schon Situationen erlebt haben, wo es eben um das Loslassen ging, wo ihnen, ich sage jetzt mal, auch der Tod in einem gewissen Rahmen doch etwas Vertrautes ist und dann eben auch, ob sie Hilfestellung erfahren, wie in welcher Weise sie auch bereit sind, sich selber Hilfe zu suchen, ob sie durch die Trauer durchgehen können. Ich habe akut ein Beispiel von einer Frau, da ist der Sohn vor 40 Jahren tödlich verunglückt und diese Frau hat es bis heute nicht verarbeitet und empfindet dieses Loslassen dieses Jungen als lieblos. Für sie bedeutet das Loslassen dieses Kindes auch ein Vergessen. Und empfindet es als Lieblosigkeit, was es ja überhaupt nicht ist. Und dann ist eine Tragik damit verkoppelt, weil diese Person dann nicht mehr ins Leben zurückkommt oder kommen kann. Weil sie hält fest und ist damit auch blockiert.
Also, das sind sicher Hinweis. Das sind sicher Extrembeispiele. Das erlebt nicht jeder von uns. Aber Sie haben ja auch Ihre alltägliche normale Praxis, Frau Hoffmann. Haben Sie da den Eindruck, dass das Festklammern, Festhalten in der Liebe auch ein Thema ist?
Im Alltag? Ja, sogar sehr, sehr häufig. Wobei beide Bereiche sehr deutlich vorhanden sind. Bei dem einen ist es so, dass er nicht losgelassen wird oder nicht loslassen kann, eben auch über den Tod hinaus, dass äußerst ungute Bindungen herrschen, vorhanden sind, die wirklich verhindern, dass Menschen ihre Identität auch leben können. wirklich auch in der Fülle ihres Lebens leben können. Es gibt aber auch leider diese anderen Situationen. Ich denke zum Beispiel eine Frau, die von Abtreibung leider betroffen war, die, und das habe ich jetzt öfters auch gehört von Frauen, die leider unter Abtreibung leiden, die sagen, hätte ich nur einen Menschen gehabt, der zu mir gesagt hätte, ich glaube an dich, du schaffst es, ich stehe zu dir, ich halte zu dir, du schaffst das, dann würde mein Kind noch leben. Also beides. Wo ist das Festhalten, das Stützen braucht und das dann leider fehlt und was sich daraus dann ergibt und eben aber auch dieses andere nicht loslassen können, aber auch nicht losgelassen werden.
Vielleicht, ja, das ist schön, dass wir da in dieses Thema noch ein wenig eintauchen können, um vielleicht auch bei uns selber nachzuspüren, wozu tendieren wir. Sie, Frau Hoffmann, sind Mitglied im Dritten Orden des Franziskus, auch eine Form von Bindung. Bei Ihnen ist das nicht nur ein persönlicher Ausdruck von Spiritualität, sondern eine echte Lebensentscheidung auch. Auch Ihre Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie fußt ganz auf dem christlichen Menschenbild. Wie definieren Sie denn da überhaupt Liebe? Und bei uns geht es jetzt in dieser Sendung um das Thema Liebe. Und es gibt ja, man hat fast das Gefühl, viele Definitionen, wie es Menschen gibt davon.
Ja, ich denke mal, dass dieser Begriff Liebe sicherlich ja mit der meist missbrauchteste Begriff ist. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, mit diesem Loslassen und Festhalten, das hat immer auch mit Liebe zu tun. Und ich habe mich jetzt auch in der Vorbereitung dieser Sendung nochmal mit diesem Begriff ein bisschen tiefer versucht zu beschäftigen und habe mal im Internet, im Duden auch mal recherchiert. Und da ist dieser Begriff Liebe definiert als starke körperliche, geistige, seelische Anziehung beruhende Bindung eben an einen bestimmten Menschen. Das kann natürlich aber auch ein Tier, Gruppe oder Sache, auch eine Idee sein. Das wäre jetzt so diese weltliche Definition, wo es um ein besonderes Interesse auch geht, um eine Leidenschaft geht oder um eine gefühlsbetonte Beziehung geht. Und die Heilige Schrift oder das Wort Gottes sagt uns jetzt aber zur Liebe dann nochmal ganz was anderes, nämlich da geht es wirklich um die wahre Liebe, um diese wahre Beziehung zwischen den Menschen, aber auch die Beziehung zu Gott. Also im Grunde müssen wir hier sagen, es gibt die Liebe von Gott zu uns, dann die Liebe von uns zu Gott, dann gibt es die Nächstenliebe und es gibt aber auch die Selbstliebe. Wir kennen ja diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die personifizierte Liebe, das ist ja Jesus Christus. Und wir haben in der Heiligen Schrift ja wirklich eine Fülle von Hinweisen über die Liebe. Ich würde ganz gerne den Begriff Klammern, wir haben es ja eingangs schon mal kurz auch erwähnt, dieser Begriff Klammern ist ja bewusst gewählt auch, wenn Liebe also klammert. An sich ist es eher neutral, kann aber positiv oder auch negativ sein. Also dieses Klammern, dieses Festhalten kann etwas Gesundes sein. Sie haben so wunderschön in der Anmoderation gesagt, dieses Kind, das sich an die Mama festhält. Das ist ja auch also Schutz aus einer Unsicherheit heraus, sich umschließen, anhängen. Es kann aber im negativen Sinne auch sein, sich an jemand wirklich festzukrallen, jemand wirklich die Luft zum Atmen zu nehmen, jemand regelrecht zu erdrücken, oder das sagen auch Menschen, ich fühle mich da erdrückt, ich fühle mich ständig kontrolliert, ich kann mein eigenes Leben gar nicht leben, weil ich immer das Gefühl habe, auch unter ständiger Beobachtung zu sein, und ich fühle mich umklammert oder ich fühle mich selber wie so eine Art Klammeraffe. Ne? Aber es geht eben auch um jemand Halt zu geben, um was zu verbinden, um zu stützen, um mit dem Begriff Loslassen. Loslassen hat auch was mit Freigeben zu tun. Und Loslassen oft Menschen, die auch nicht vergeben können. Die können auch eine Person nicht freigeben, können entweder eine Situation nicht loslassen oder eben eine Person nicht loslassen. Und die verharren in einer Situation, die ihnen langfristig seelisch, aber auch wie körperlich schadet oder sie eben auch daran hindert, wieder ins Leben zu kommen oder auch ihre Fähigkeiten auszuschöpfen. Das kann jetzt sein, dass es da um eine verstorbene Person geht, wo man die Trauer nicht vollständig durchschritten hat, dass man aber auch jemand, der im Sterben ist, den ich loslassen möchte, dass es dann Trennungsschmerz gibt. Eltern Kinder nicht loslassen können, Kinder aber auch die Eltern nicht. Aber eben auch Schuldgefühle, Gefühle vom Verletztsein, aber auch die Vorstellung von Wünschen, von Lebensplänen, die man ja an die Kinder mitgibt, die zu erfüllen haben. Oft kommt so dieser Satz, aber dir, du sollst das mal besser haben. Eigenes, das man nicht erfüllen konnte, soll dann über das Kind ausgelebt werden. Und dieses kann nicht losgelassen werden und lastet dann auf dem Kind. Und da wollen wir uns jetzt heute dem Ganzen eben, was ist jetzt wirklich da die Liebe? Was sagt uns die Liebe dazu? Und wie wirkt sich dann auch in den verschiedenen Beziehungen aus? Mhm. Das ist ja heute das Thema dann dieser Sendung.
Wenn Liebe klammert, vom Festhalten und Loslassen in Beziehungen ist das Thema. Sie haben die einzelnen Bereiche schon gerade kurz angerissen. Mir ist gerade aufgefallen, in der Definition des Dudens kommt das Schenken gar nicht vor in der Liebesdefinition. Also eigentlich ist dieser haltende Teil, Festhalten oder diese Anziehung angesprochen. Im Christlichen kennen wir aber stark noch diesen Gedanken des Sich-Schenkens in der Liebe.
Ja, ganz genau. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen so diese Bereiche der Liebe durch.
Also einzelne, genau.
Genau, ich habe mal bewusst 4 Bereiche ausgewählt, wie wir sie auch aus der Heiligen Schrift kennen. Also ich jetzt lasse mal ganz bewusst weg diese Liebe zur Schöpfung, die Liebe zur Natur, die Liebe, wie wir sie vielleicht im Sport oder auch in Sachen gegenüber kennen, sondern wir beschränken uns mal auf 4 ganz hauptsächliche Bereiche. Und da kennen wir also diese göttliche Liebe, die Freundesliebe, die Liebe zwischen Mann und Frau und die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Alles fließt so, die Liebe fließt ja überall mit hinein. Wir können ganz wunderbar in der Heiligen Schrift nachlesen über die Liebe, für die, die gerne in der Heiligen Schrift nachlesen möchten. Zum Beispiel im Epheserbrief 4, 5 oder auch 6, ganz wunderbar. Auch im Galaterbrief, Galater 5, 13 bis 6, 10, die Liebe als Frucht des Geistes. Und das Hohelied der Liebe finden wir ja im 1. Korinther 13, wo uns eine Fülle über die Liebe mitgeteilt wird. Aber beginnen wir mal mit dem, was wir von Gott her kennen, die göttliche Liebe. Gott ist die Liebe, er ist ja Mensch geworden, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in Jesus Christus. Er ist die personifizierte göttliche Liebe und wir Menschen wurden auch als Liebe geschaffen und wir dürfen mitwirken am Heilsplan Gottes. Gott ist treu, Gott ist auch barmherzig und wir sind ja auch im Jahr der Barmherzigkeit. Und diese göttliche Liebe, die bleibt immer gleich. Die Liebe liebt und sie will auch geliebt werden. Und Paulus sagt uns, dass die Liebe die höchste der christlichen Tugenden ist, also Glaube, Hoffnung und Liebe. Und so wunderschön im 1. Korinther 13, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Hohelied der Liebe, weil ganz kurz gesagt, wenn wir alles hätten und alles könnten, alles wüssten, aber wir hätten nicht die Liebe, dann hätten wir nichts, wirklich gar nichts. Und jetzt gibt es aber dieses ja Unglaubliche, dass Gott uns die Freiheit zur Entscheidung gegeben hat. Das heißt, wir können Ja oder Nein zu ihm sagen. Wir können aber auch Ja oder Nein zur Liebe sagen. Und wenn ich jetzt mal diese wahre, reine Liebe von Gott her versuche zu beschreiben, dann ist diese Liebe, sie respektiert den anderen. Sie engt ihn nicht ein. Sie will immer das Gute für den anderen. Die Liebe richtet auch auf, hilft dem, der eben gefallen ist, gestürzt ist. Sie freut sich für den anderen. Das ist echte, auch selbstlose Nächstenliebe, wie wir es in diesem wunderbaren Satz, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese Nächstenliebe ist wirklich auch selbstlos. Diese Liebe, das Herz ist weit, es ist groß, es ist nicht eng, nicht begrenzt, auch kein hartes Herz. Liebe ist aber auch Freiheit und Liebe ist eben auch bereit, den anderen loszulassen. In einer Freundschaft, wenn ein Partner merkt, ich habe da eine Berufung zum Ordensleben, Berufung zum Priestertum, dann wird der Partner den loslassen, aus wahrer Liebe, ihn nicht halten, nicht klammern. Also diese Agape ist diese Liebe zu Gott, Es ist auch diese Feindesliebe, wie Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, der, der so liebt, wird auch für den beten, der sein Feind ist. Und Caritas, also diese Nächstenliebe, zu dieser Nächstenliebe gehört aber eben auch eine gesunde Selbstliebe. Und als nicht gesunde Nächstenliebe hätten wir dann dieses, ja, was man unter diesem Oberbegriff Helfersyndrom ja auch kennt, das also mehr ein Suchtverhalten ist, als wie eine gesunde Selbstliebe. Also das wäre so das, was uns Gott eben sagt oder was wir von Gott als Liebe kennen und wo wir uns ganz wunderbar an der Heiligen Schrift orientieren können, wo wir auch Jesus immer als Beispiel haben, eben als personifizierte Liebe. Und diese Liebe, die von Gott kommt oder Gott selber, die ist klar, die ist rein, die ist immer treu. Während jetzt diese menschliche, wir sind ja nun mal Menschen, da sieht es eben schon wieder anders aus. Und das erschwert natürlich auch dieses Zusammenleben, das erschwert einfach diese Beziehungen zueinander, weil wir alle geprägt sind von unserer Biografie, von Beginn der Zeugung ab, erleben wir Zuneigung, Liebe, Anerkennung, vielleicht aber auch Abwertung, vielleicht Ablehnung. Das prägt uns und dann verhalten wir uns eben auch in verschiedensten Bereichen auf eine Art und Weise, die uns selber schadet, aber auch vielleicht dem Gegenüber zum Schaden kommt. Grundsätzlich sind wir von Gott her zur Gemeinschaft berufen. Wir sind von Gott her berufen, in Beziehung zu leben. Wir sind auch angelegt auf Beziehungen. Und diese Sehnsucht, die ist wirklich ganz, ganz tief in unserem Herzen angelegt. Und es ist eine Sehnsucht, in Beziehung zu leben mit Menschen, aber auch mit Gott. Also jeder Mensch ist wirklich in diese Sehnsucht hineingeboren, in die Sehnsucht nach Liebe, in die Sehnsucht, geliebt zu werden, in die Sehnsucht eben in Beziehung, in guten Beziehungen zu leben. Also weltweit, das gilt wirklich für jeden Menschen. So, nun nähern wir uns dieser sogenannten Freundesliebe. Denn auch Jesus sagt uns, wir können es nachlesen, Johannes 15,15, ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und eines der größten Geheimnisse der Christen ist ja, Freunde zu sein, eben Freunde Jesu. Und das bedeutet, wenn einer den anderen gern hat, dann steht er ihm zur Seite, dann kümmert er sich mit um ihn, dann hilft ihm, betet auch für ihn oder miteinander, sagt ihm aber auch seine Meinung, aber eben in Liebe, aber er verlässt ihn nicht. Freunde stützen sich gegenseitig, Freunde ertragen sich, sie begleiten einander, sie beschützen sich auch gegenseitig. Und so wie eben auch Jesus ist, denn der erträgt und stützt uns ja auch. Und dieses Angebot der Freundschaft, das Jesus uns macht, das ist dieses Angebot der wahren Freundschaft. Und wir sollen auch füreinander wirklich wahre Freunde sein. Durchdrungen von dieser Liebe Christi, dass diese Liebe Christi, die von Gott kommt, durch uns fließt, zu unserem Umfeld fließt und durch uns eben auch zu erkennen ist. Und wirkliche Freunde können miteinander lachen, können miteinander aber auch weinen, miteinander trauern, sich eben ertragen, unterstützen. Sie haben aber auch Ausdauer, ne? Also dazu gehört auch mal, ja, auch mal eine lange Zeit miteinander auch einen schweren Weg zu gehen, miteinander auszuhalten, ne? Auch für die Freundschaft auch mal Opfer bringen können. Also diese wirklich wahre Freundschaft, die ist ein ganz großer Schatz, die hat einen ganz, ganz großen Wert. Und diese Freundschaft nimmt aber diese Liebe zu Gott nichts weg. Denn sonst wäre diese Person ein Götze und kein wahrer Freund. Wahre Freundschaft hat jetzt wirklich auch nichts zu tun, was jemand für Kleidung trägt, was jemand für Markenschuhe anhat und so weiter. Auch das hat nichts mit wahrer Freundschaft zu tun. Und es hat auch nichts mit der Menge an Zeit, die man miteinander verbringt, zu tun. Ist jetzt auch nicht an eine Örtlichkeit gebunden. Das heißt, ich kann also jemand als guten Freund haben, mit dem ich mich innig verbunden fühle. Der ist vielleicht auf der anderen Seite der Weltkugel, mit dem ich vielleicht alle 2 Monate mal telefoniere. Aber dieser Kontakt, diese Verbindung ist so tief, so intensiv, dass ich weiß, da kann ich jederzeit anrufen. Da ist jemand ganz nah mit mir innerlich verbunden, in Liebe, Achtung und Wertschätzung. Und es gibt ein ganz wunderbares Zitat, das sagt, ein Freund ist jemand, der hinter meine Maske schaut und sich nicht abwendet. Und ich glaube, das drückt es ganz wunderbar aus. Und gerade wenn jemand zu einem Freund sagt, ich bin für dich da, ich halte zu dir. Und dann sind das Sätze, die unglaublich Halt geben und stützen. Und übrigens, die Patronin der Freundschaft ist die heilige Clara, die ganz eng ja befreundet war und verbunden war mit dem heiligen Franziskus. Ja, das wäre die Freundesliebe, die Liebe zwischen den Freunden. Philia ist der alte, antike Begriff. Nun kommen wir zu der Liebe, die wir zwischen Mann und Frau kennen, Eros bekannt, die Leidenschaft, die Sinnlichkeit, die damit hineinspielt. Keinen von uns wird es geben, wenn nicht da irgendwo einmal dieser Eros zu finden war. Diese Liebe zwischen Mann und Frau, schon in der Schöpfungsgeschichte ja grundgelegt. Der heilige Johannes Paul II. Hat so wunderbar die Theologie des Leibes entwickelt. Das Sakrament der Ehe, wo Gott der Dritte im Bunde ist. Die Ehepartner haben Anteil am Schöpfungsgeschehen. Und Frau Fröhlich, Sie haben eingangs so schön gesagt, dieses Geschenk der Liebe. Im Akt der Liebe, die Partner schenken sich gegenseitig. Es ist ein Geschenk, kein Benutzen des anderen. Da sind wir schon nämlich nicht in der Liebe. Eine gegenseitige Achtung, eine Wertschätzung, ein Vertrauen, ein sich helfen, füreinander da sein. Sich bei der persönlichen Weiterentwicklung aber auch helfen, auch verzeihen können. Dem anderen eben auch aufhelfen, wenn er gefallen ist. Und ganz wichtig, diese Treue. Diese Treue in der Beziehung, diese Treue aber auch schützen und dem aus dem Weg gehen, was dieser Liebe im Wege steht, was die Liebe gefährdet. Und wichtig ist, Gott eben in allem mit einzubeziehen. Und gerade ja in unserer jetzigen Zeit erleben wir da in diesem Bereich der Sexualität ja so viel Ungutes, so viel Schädigendes in Leib, Seele und Geist. Gott hat seine 10 Gebote bis heute nicht zurückgenommen. Und denken wir mal an diesen ganzen Bereich des vorehelichen oder außerehelichen Geschlechtsverkehrs, das unglaubliche Leid, das wir durch die Abtreibung haben, Manipulation und Druck, die auch ausgeübt wird von Ehepartnern aufeinander. Wenn du mich wirklich liebst, dann machst du dies, das oder jenes. Kontrolle, Eifersucht, den anderen nicht richtig sich entwickeln lassen. Einer, der versucht, seine eigene innere Leere vom Partner füllen zu lassen. Einer, der sich aufgibt, damit der andere wirklich im Vordergrund dann steht. Und in Wirklichkeit braucht es aber dieses Paar, dieses Gemeinsame, dieses Miteinander, dieses sich gegenseitig schenken, sich gegenseitig ergänzen. Und ich meine, gemeinsames Glaubensleben kann so unglaublich hilfreich sein, gemeinsam zu beten, gemeinsam auch auf Einkehrtagen oder Exerzitien zu gehen, um sich auch in dieser gemeinsamen Liebe zu stärken und sich zu nähern, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kommen wir auf den Punkt oder den Bereich, das ist die Liebe zwischen den Eltern und den Kindern, diese zirkulierende Liebe, Familie, jetzt auch hier vom Glauben betrachtet, ist Kirche im Kleinen, ist eine Glaubensgemeinschaft. Gott ist in der Mitte und da können wir so wunderbar diese Hilfe bekommen aus der heiligen Familie, Maria, Josef, Jesus. Und die Eltern sollten Vorbild für die Kinder sein. Diese Kinder auch als Geschenk in Liebe annehmen, egal ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, dem Kind in seiner Entwicklung zur Seite stehen, und zwar in gesunder und rechter Art und Weise, sollen dem Kind Grenzen setzen, auch ein Verzicht lehren, auch mal Nein sagen können, eben in Liebe. Die Atmosphäre in der Familie sollte sein eine Atmosphäre von gegenseitiger Achtung, Wertschätzung, von Liebe, vollem Umgang zueinander, auch verzeihen können, auch mal Schwächen zugeben, sich auch entschuldigen können. Oft erleben wir aber, dass das Kind eben nicht sich in seiner Identität entwickeln kann, wie ich es eingangs schon mal gesagt habe, dass auf das Kind unerfüllte Wünsche projiziert werden, dass das Kind als Kind abgelehnt wird, dass ein körperlicher oder vielleicht sogar auch ein seelischer Missbrauch geschieht, dass man dem Kind keinen Halt gibt, keine Sicherheit, das Kind erlebt kein Urvertrauen, dass das Kind abgelehnt wird, abgewertet wird, dass es regelrecht festgelegt wird auf Sätze wie aus dir wird nie was und wenn ich dich schon sehe, also sowas gibt es leider auch. Oft sind die Eltern selbst einmal Opfer gewesen, haben selber keine liebevolle Atmosphäre empfangen, erhalten. Wir haben sehr viel Leid, das durch das ganze Kriegsgeschehen noch in den Familien steckt, wo unglaubliches Leid ja geschehen ist, wo die Menschen Opfer waren, wo nie drüber gesprochen worden ist, wo das unter den Teppich gekehrt worden ist, wo Gefühle nicht zugelassen werden konnten. Das wird weitergegeben, dann werden die Personen, die selbst mal Opfer waren, werden plötzlich zu Tätern. Diese Kinder fühlen sich dann ohnmächtig, fühlen sich ausgeliefert. Sie erleben Grenzüberschreitungen, ihre Gefühle müssen unterdrückt werden. Es kommen immer wiederkehrende Schuldzuweisungen, Sätze wie, ja, wenn es dich nicht gäbe, dann hätte ich das und das in meinem Leben noch machen können. Oder vielleicht auch Sätze, ja, es war zu spät, aber eigentlich hätte ich dich am liebsten abgetrieben. Das sind ganz, ganz massive Sätze, die ganz schwer sich im Herz eines Kindes einbrennen. Kinder können dann kein Selbstwertgefühl entwickeln. Sie erleben gar keine Identität, wer sie selber sind, sind oft wie Kopien und versuchen dann, um Liebe zu bekommen, denn wir sind angelegt auf die Liebe, auf die Beziehung, alles Mögliche, um auf sich aufmerksam zu machen, um irgendeinen Funken von Liebe zu bekommen. Das heißt, dass es sich überanpassen, dass sie sich selbst wirklich aufgeben, aber auch, dass sie aggressiv werden, dass sie immer wieder versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, dass sie sich in Krankheiten hineinflüchten, dass sie zu einer Selbstzerstörung plötzlich kommen, dass sie aber auch, erleben aber auch Eltern, die wirklich überfürsorglich sind, die das Kind keinen Schritt alleine machen lassen, die es wirklich überbemuttern, die aus einer Angst heraus, also ich erlebe wirklich Kinder, die sind von Montag bis Freitag in allen möglichen Vereinen, in allen möglichen Institutionen, um ja bestmöglichst auf das spätere Leben vorbereitet zu sein, die keine Chance haben, selbst irgendwelche Dinge auszuprobieren, die selbst irgendetwas machen dürfen, weil sie von Kindergarten oder nach der Schule sofort durchgetaktet von einem Termin zum nächsten müssen. Und dann kann es eben auch sein, dass ein Kind überhaupt nicht losgelassen wird, auch als Jugendlicher nicht, dass eine äußerst ungute Bindung entsteht, auch wenn die Kinder das Elternhaus verlassen, dass in ihnen Schuldgefühle sind, eine Negativspirale, dass sie nie lernen, richtig auf den eigenen Beinen zu stehen, dass es nie zum Kontakt auf Augenhöhe kommt. Und das kann sogar bis über den Tod hinaus kommen, dass Sätze dann auch plötzlich auftauchen, die sind, wenn das jetzt meine Mutter wüsste oder wenn mein Vater das noch erlebt hätte, und die verzweifelt versuchen, immer noch irgendwie Anerkennung zu bekommen, dass einmal dieser Satz kommt, ich liebe dich oder das, was du machst, das finde ich gut. Also da sind ganz, ganz viele Dinge wirklich mit drin verborgen. Und genau das ist jetzt nun mal eben dieser Punkt, wenn Menschen sich begegnen, jeder hat seine Biografie, jeder hat seine Lebensgeschichte, es kommt zu Missverständnissen. Und wenn jemand jetzt nie gelernt hat, offen über Schwierigkeiten zu sprechen, der andere aber eben schon, ja, dann gibt es eben schon einen Konflikt, den wir dann erleben.
Wenn Liebe klammert vom Festhalten und Loslassen in Beziehungen, das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung mit Sonja Theresia Hoffmann, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Vielen herzlichen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie uns das so dargelegt haben, wie sich das in den menschlichen Liebesbeziehungen, wie die aufeinander aufbauen und wo sich da Klammern und Festhalten, falsches Festhalten einschleichen können auf der anderen Seite, aber sich auch die richtige und gute Stütze auch entziehen kann. Vielen Dank, dass Sie uns das so dargelegt haben. Ich denke, damit sind viele Themenfelder angesprochen und jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dran. Sie können jetzt anrufen und Fragen stellen an Frau Hoffmann unter der Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Radio Horeb Hörernummer, die zur Lebenshilfesendung führt mit dem Titel Wenn Liebe klammert vom Festhalten und Loslassen in Beziehungen, 089 517 008 008. Radio Horeb, die Lebenshilfe. Sie können uns empfangen über DAB Plus in ganz Deutschland. Sollten Sie den Anfang dieser Sendung zum Thema Wenn Liebe klammert vom Festhalten und Loslassen in Beziehungen, sollten Sie den Anfang verpasst haben, dann können Sie um 23 Uhr in der Wiederholung bei Radio Horeb alles noch einmal nachhören oder später im Internet nachschauen unter horeb.org im Podcast. Nun geht es aber live weiter. Wir sind verbunden mit Frau Sonja Theresia Hoffmann, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie hat uns in einem ersten Teil schon ausführlicher dargelegt, was sie unter Liebe und Klammern von falschem Klammern und gutem Festhalten, guten Halten, Stützen, was sie darunter versteht. Und nun sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer zur Sendung. Und diese Nummer gewählt hat auch Frau Arnett aus Forchheim. Grüße Sie, Frau Arnett.
Guten Morgen. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich bin extra vom Gottesdienst schnell hingegangen, wie er aus war, dass ich jo alles höre.
Ah, schön.
Wissen Sie, wie mein Mann gestorben ist, habe ich mich dann sogar aufgegeben. Ein Jahr drauf musste ich ins Krankenhaus, bin ich operiert worden, auf 2 Wochen hat es geheißen. 13 Wochen sind es geworden und die ganze Zeit. Ich habe aber, wie mein Mann gestorben ist, an Leben netten Menschen kennengelernt und auch lieben. Das weiß er mittlerweile. Und er hat immer wieder gesagt, ich habe den oft, weil er immer gesagt hat, Elisabeth, anrufen, wenn wieder was ist. Dann habe ich ihn halt immer wieder angerufen. Und mittlerweile ist ihm halt doch zu viel geworden. Dann hat er gesagt, du klammerst zu viel. Dann habe ich gesagt, Michael, sag mir doch einmal bitte, wieso ich klammer? Ich berühre dich doch gar nicht. Es lässt doch dein Beruf schon gar nicht zu, weil er Priester ist, ne? Und dann hat er gesagt, ja, schau, hat er gesagt, aber trotzdem, du rufst so oft an. Ach so, ich wusste meinen Fehler schon, aber ich wollte es von ihm selber hören. Aber das war so aufschlussreich jetzt. Also habe ich keine Fehler gemacht. Und wie ich in Erlangen dann im Gewaltkrankenhaus war, und dann hat der Professor gefragt noch meinen Mann, weil er die Bilder dabei gehabt hat, weil ich gesagt habe, Michael, du und das, mein Deo, ihr müsst beide mit, ich brauche euch, sonst versage ich. Noch habe ich natürlich geweint, dann ist der Professor mit dem Pater Rigobert gekommen. Noch hat er gesagt, Frau Annett, der liebe Gott hat ihren Mann zu sich geholt, hat ihnen aber gleich einen lieben, netten Menschen zur Seite gestellt. Und das werde ich nie und nimmer vergessen. Und das ist er bis heute noch.
Mhm. Frau Arnett, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre persönliche Geschichte. Man merkt, Frau Hoffmann, das ist so eine Geschichte wirklich mitten aus dem Leben, die uns zeigt, wie sehr wir alle von diesem Thema berührt sind, sobald wir uns auf die Liebe einlassen. Vielleicht können Sie noch mal, Frau Arnett, ein, zwei Sachen oder Punkte vielleicht noch mal sagen, von dem, was Sie etwas dazu sagen, von dem, was sie uns geschildert hat.
Ja, liebe Frau Arnert, erstmal ganz herzlichen Dank für dieses ja wirklich wunderbare Zeugnis. Da war wirklich jetzt auch einiges mit drin. Der Tod des Mannes, den Sie erlebt haben, selber die schwere Erkrankung, die Operation, diese lange Dauer. Und Sie haben so wunderschön gesagt, Gott hat mit an einen lieben Menschen zur Seite gestellt. Also eine ganz große Hilfestellung, wunderbar. Und Sie haben jetzt aber auch eines dann gesagt, Sie haben diesen Mann, Priester, wenn ich jetzt so richtig verstanden habe, so oft angerufen, was verständlich ist in dieser Verzweiflung. Das ist ja auch eine wirklich in dieser Trauer, in dieser Notsituation. Und der hatte plötzlich den Eindruck, es wird mir zu viel. Genau das ist nämlich auch das, dass es für einen Menschen plötzlich zu viel werden kann. Und das gilt es dann entweder auszuhalten oder eine zweite Person noch mit dazu zu nehmen, weil es unter Umständen eben zu viel für eine Person sein kann. Es hängt jetzt natürlich auch immer von der Zeit darauf an, aber so wie Sie klingen, ist es so oder scheint es mir so, dass Sie da ganz gut durchgegangen sind und Gott hat Ihnen da einen Menschen zur Seite gestellt und das ist wirklich eine große, große Hilfe für Sie gewesen. Ja, sehr schön.
Ziemlich, wesentlich jünger als ich, nachher habe ich schon gesagt, stellen Sie sich mal, da waren wir nur bei Sie. Noch habe ich gesagt, naja, Michael, ich möchte jemanden, mit dem ich über alles reden, sprechen kann, weil ich habe einen Sohn auf Esserteufel. Und ich sage immer, der ist mein Teufel und der Michael, du bist mein Engel, mein Schutzengel.
Ja.
Und ich, wenn ich halt Probleme habe, hat er immer gesagt, ruf mich an, vielleicht können wir was draus machen, dass er dir helfen kann. Und das hat er schon immer gemacht. Und dann muss ich sagen, auch jetzt, wir rufen uns, wir telefonieren alle Wochen einmal, weil er versetzt worden ist. Der war 7 Jahre bei uns. Noch habe ich zu ihm gesagt, Michael, wie soll denn jetzt das gehen? Habe ich gesagt, einmal die Woche möchte ich schon mal deine liebe Stimme hören. Ja, habe ich gesagt,
ja.
Darf.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch schon festgestellt, er wartet auch drauf. Wir sind einfach ein einspielendes Team. Er ist praktisch mein Sohn.
Ja, also Sie haben jetzt da wirklich auch noch was Schönes gesagt, es gab quasi dann eine klare Absprache, darüber, wie oft der Kontakt sein soll, ohne dass es für den jeweils anderen dann eben auch in Gänsefüßchen gesagt zu viel wird. Ne? Was ganz hilfreich ist, und das hat sich dadurch ja auch so herausgebildet, sind einfach diese Selbsthilfegruppen, wo man sich eben mit Personen, die Ähnliches erlebt haben, zusammentrifft, wo man sich gemeinsam eben darüber austauscht, wo man sich gegenseitig auch unterstützt oder Hilfestellung gibt, beziehungsweise auch vielleicht ein Gebetskreis im kleineren Rahmen, wo man miteinander betet, wo man füreinander auch dieses Leid zu Gott trägt und sodass man selber wieder mehr auf den eigenen Beinen dann auch stehen kann. Ne? Vielleicht auch nochmal als Anregung für Sie. Mhm.
Dankeschön, Frau Arnett, ganz herzlich für Ihren Anruf. Und ich fand das persönlich auch wunderschön, wie Frau Arnett geschildert hat, dass da so ein offenes Gespräch auch möglich war zwischen dem jüngeren Priester und ihr, der ihr so geholfen hat. Das ist ja, Frau Hoffmann, vielleicht gar nicht allen so klar. Manchmal erlebt man es ja einfach, ach, der eine, man hat viel miteinander zu tun und wenn es dem einen dann zu viel wird, bricht er einfach den Kontakt ab oder meldet sich nicht mehr und sagt nichts dazu. Das ist ja dann viel schwieriger zu sortieren.
Richtig, ganz genau. Das ist eben genau dieses, wenn ein Mensch nie gelernt hat, offen über seine Gefühle zu sprechen, wenn jemand nie gelernt hat, auch Grenzen aufzuzeigen, wie sie eben so schön gesagt hat, ich wusste, dass ich da zu viel anrufe, aber ich wollte es von diesem Priester selber hören, dass ich klammere. Dann kommt es leider zu einem kompletten Rückzug, zu einem sich endgültig trennen, aus einer Beziehung wirklich aussteigen, ohne dass man aber das Tatsächliche eben anspricht. Und das ist sehr schade.
Mhm. Ihnen Gottes Segen, Frau Arnett, für Ihren weiteren Weg. Und ich begrüße nun Frau Barbara aus Mönchengladbach. Grüße Sie, Frau Barbara.
Ja, schönen guten Tag.
Haben Sie eine Frage?
Ja, Also, was ich jetzt habe jetzt auch mitgehört, zu viel oder zu wenig, das ist die große Frage, die über allem steht. Also ich habe eine Geschichte, meine Mutter klammerte, ich denke, ich klammerte auch, mehr oder weniger. Dann habe ich versucht, es zu klären, das ging nicht. Jetzt habe ich seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu Sohn oder Enkelkind, was mir sehr, sehr wehtut. Ich habe nicht angerufen, ich habe gewartet, wie man mir empfohlen hat. Es hat doch mal eine Zeit gegeben, da habe ich versucht, das ist aber schon Jahre her. Ja, und jetzt heißt es, was tun, wann tun, was nicht tun. Ich habe Absprachen versucht, man hielt sich nicht dran. Wir machen, was wir wollen, hörte ich dann. Ja, was kann ich noch tun? Ich habe also versucht, ich selber habe also mich bemüht und habe meine Grenzen kennengelernt, neu. Erst Grenzen kennengelernt, ich muss sagen, ich bin 68. Ja, und über Gefühle sprechen, das habe ich im Laufe der Zeit erst gelernt. Das heißt, Wünsche äußern. Ja, und das habe ich auch gelernt. Aber ich habe auch einen Spruch, der heißt, Wünsche werden zu Forderungen, wenn man sie nicht versteht. Ja, und da stehe ich nur. Und jetzt frage ich Sie. Ich habe ganz intuitiv angerufen. Haben Sie noch eine Lösung, was ich noch machen kann? Ich habe Kurse besucht, ich habe Bücher gelesen. Vielleicht habe ich mich zu viel bemüht. Aber ich habe seit 2 Jahren nichts gemacht. Ich habe gewartet.
Aha. Okay, also Gratulation, dass Sie da keinen Druck ausgeübt haben, sondern wirklich gewartet haben. Haben Sie denn in der Zeit auch gebetet?
Ja, viel. Ja. Viel, jeden Tag.
Genau, also ich frage jetzt einfach deshalb nach, denn denken wir an die heilige Monika, was hat sie für ihren Sohn, den Augustinus, gebetet?
Ja, ja.
Das war so ein häufig gebrachtes Beispiel, aber... Ja, Sie haben an sich gearbeitet, das ist ganz wunderbar,
ja,
um selbst eben zu lernen. Sicherlich haben Sie ganz viele Erkenntnisse über sich bekommen oder sind selbst dran gereift. Also zumindest habe ich jetzt so das Empfinden an Ihrer Stimme. Gut sind Geburtstage, vielleicht einmal mal eine Karte schicken, immer wieder auf Abstand.
Habe ich probiert, ich habe zum Geburtstag eine SMS geschickt und ich habe eine ganz böse SMS zurückgekriegt. Dann habe ich es auf den Namenstag nochmal probiert, einfach nur zum Namenstag herzlichen Glückwunsch und habe ein Danke bekommen, das war's dann.
Ja.
Das war Mitte des Jahres.
Ja.
Ich habe es probiert. Auch das habe ich probiert.
Also SMS finde ich jetzt persönlich nicht so ganz glücklich. Ich finde, eine schöne Karte ist immer etwas Persönlicheres als hier ein SMS. Einfach zu bestimmten Zeiten, also Geburtstag, Namenstag, was eben so an besonderen Tagen eben sein könnte, einmal so einen kleinen Impuls eben geben, aber eben ohne zu bedrängen, ohne da etwas hineinzulegen in den Worten, wo eben Beschuldigungen, Unterstellungen oder ein Richten oder ein Urteil mit drin enthalten ist. Und dann kann ich Ihnen wirklich eines empfehlen, und das ist unsere Gottesmutter Maria, sie ist die Knotenlöserin, einfach dieses Anliegen.
Habe ich auch schon, gibt es ein Gebet, ein ganz Geschäftchen.
Genau, richtig, das an die Gottesmutter zu übergeben, auch an Gott eben zu übergeben, erkennt er ihr Herz, erkennt auch das Herz ihrer Kinder oder ihres Sohnes, des Enkelkindes. Und wirklich sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich. Du wirst es
kriegen. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, was mir gerade einfällt. Das Klammern ist ja gegen Sie. Ich klammer, habe vielleicht geklammert, aber meine Mutter zum Beispiel ist 90 und klammert sich immer noch an der Illusion, dass ich zu tun habe, was sie sagt. Das ist eigentlich der Ursprung der ganzen Problematik.
Ja,
meine, wissen Sie. Und die klammert auch daran. Die hält daran fest. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden. Aber ich denke mir, und irgendwie ist da eine Verwirrung entstanden, allgemein, jeder klammert bei sich,
jeder
hält an seinem fest. Und
ja, Sie sagen jetzt da auch wirklich was Wunderbares, was wirklich zum Teil über Generationen weitergeht. Das ist einfach ein äußerst ungutes Verhalten, das sich wirklich über Generationen zum Teil fortsetzt. Sie können das wirklich nur, und da können wir jetzt wirklich auch sagen, das ist so das Wunderbare, diese Fülle oder diese Hilfestellung aus dem Glauben. Bringen Sie es auch mal in die Beichte hinein. Bringen Sie es mal in ein Beichtgespräch. Sprechen Sie mal mit einem Priester. Gehen Sie auch mal auf Heilungsexerzitien zum Beispiel. Exerzitien zum Thema Heilung und Befreiung. Bringen Sie es da mal mit hinein. auch da haben viele Menschen schon ganz große Hilfestellung erfahren. Ganz wichtig für die Personen zu beten, sie auf Abstand zu segnen. Und was sie selber wunderbar gemacht haben, sie haben sich auf den Weg gemacht, zu sich selbst, bei sich selbst zu schauen, was ist da in mir zugrunde gelegt, wie sieht es bei mir aus. Und da hat sich ja schon ein Mensch auf dem Weg des Heiles gemacht. Und wenn Sie auf diesem Weg so weitergehen mit Gott, mit Jesus an der Hand, mit Maria an der Hand, kann durch Sie in Ihre Familie, also in Ihre Herkunftsfamilie, wie auch in die weitergehende Familie, sprich Sohn und Enkelkind, Gottes Heil und Segen hineinkommen. Dann sind Sie eine ganz wertvolle Mitarbeiterin im Heilsplan Gottes. Und da möchte ich Ihnen ganz viel Mut dazu machen.
Vielen Dank, Frau Barbara, und wir wünschen Ihnen da wirklich den Mut und den Heiligen Geist, den angefangenen Weg weiterzugehen. Frau Hoffmann, ich habe da noch mal ein paar Nachfragen, und zwar nach dem, was ich von Frau Barbara gehört habe, ist, kann das sein, dass ein Klammern, das über eine längere Zeit gerade in der Kindheit geführt hat, wie sie es von ihrer Mutter beschrieben hat und dann auch von sich inzwischen nach längerer Selbstanalyse auch festgestellt hat, das habe ich auch getan, kann das dazu führen, dass der andere ins andere Extrem geht und Extreme auch wieder ungesunde Unabhängigkeit sucht?
Ganz genau. Das ist eben dieses, dass der Betreffende das wie ein Gefängnis empfindet und sobald es irgendeine Möglichkeit gibt, eben versucht dann zu flüchten. Und jeder Ansatz, der auch nur irgendwie in diese Richtung gehen würde, sofort wieder als Klammern empfindet. Selbst wenn es da eine Veränderung geschehen ist, eine Veränderung in der Einstellung, dass es also schon gar kein Klammern mehr wäre, aber sofort so, sage ich mal so, die Alarmglocken leuchten, rote Lichter da angehen, oh, nicht schon wieder, ne? Und sich davon ganz fernhält. Oder eben wirklich, in ein selbstzerstörerisches Verhalten hineingeht, in den kompletten Rückzug, sogar in die Depression hineingeht. Also es gibt da ganz unterschiedliche Reaktionen.
Jetzt stricke ich den Gedanken mal weiter. Frau Barbara hat den Satz, den ich wirklich sehr sprechend finde, gesagt, berechtigte Wünsche werden zu Forderungen, wenn man sie nicht versteht. Das heißt, der erste Schritt war, auf Forderungen zu verzichten. Jetzt frage ich mich gerade, ob manchmal der Schritt sogar noch weiter gehen kann, also ob, wenn man den Schritt noch mal weitergeht, ob das dann hilfreich sein kann, wenn man auch auf die berechtigten Wünsche verzichtet.
Da kommt es immer drauf an. Also ich versuche es vielleicht einmal an einem Beispiel zu sagen. Denn was jemand als berechtigten Wunsch jetzt empfindet, kann er jetzt für den anderen überhaupt kein Wunsch sein. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel. Ein Mann, 28 Jahre alt, die Eltern haben einen Handwerksbetrieb. So von klein auf war ganz klar von den Eltern, besonders vom Vater, er wird diesen gleichen Beruf erlernen und er wird diesen Betrieb übernehmen. Das war so der große, in der Familie angelegte Wunsch, weil dieser Betrieb ist auch schon vom Großvater übernommen worden. Also ganz klar, der Sohn wird diesen Beruf auch erlernen, den Betrieb übernehmen. So eine eigene Meinung oder ein eigener Wunsch ist überhaupt nicht geduldet worden. Und er wurde da wirklich, also hat da seinen, was sag mal, Gesellenbrief dann auch gemacht. Dann später ging er auf die Meisterschule. Auf der Meisterschule war er der Jüngste und hat aber nach kurzer Zeit diese Meisterschule verlassen, weil er körperlich, seelisch wirklich zusammengebrochen ist, wirklich da endgültig bewusst worden ist, das ist nicht mein Weg, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und er hat in der therapeutischen Arbeit dann erkannt, dass er genau genommen eine Kopie seines Vaters ist. Und dann begann erstmal ein Weg für ihn, seine eigene Identität zu finden, zu suchen, sein eigenes Selbst. Das war wirklich so ein falsches Selbst in ihm aufgebaut. Und jetzt ist dieser Wunsch der Eltern auch zusammengebrochen, diese Forderung an ihn. Und Das ist also nun jetzt dieser Punkt mit den Wünschen. Mhm. Sind diese Wünsche denn wirklich auch
wirklich
für alle Beteiligten berechtigt?
Ja. Ne? Ich denke also, jetzt nur, es ist ja, das mal objektiv gesehen, ist es ein durchaus berechtigter Wunsch, dass eine Mutter Kontakt zu ihrem Kind und Enkel hat. Das wird also jeder verstehen.
Ja.
Das heißt, es geht gar nicht um das objektiv Richtige, sondern um die subjektive Erfahrung, also um die ganz persönliche Erfahrung und einen Weg des Einzelnen. Ich habe mich jetzt mal gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel in einer solchen Situation, ich weiß auch aus früheren Sendungen, dass Frau Barbara nicht die Einzige ist, die in einer solchen Situation steckt. Es gibt da auch andere. Kann es zum Beispiel eine Hilfe sein, wenn man dem Kind zum Beispiel offen schreibt, ich habe Fehler gemacht, es tut mir leid. Ich merke, dass ihr diese Unabhängigkeit von mir sucht, auch weil ich diese Fehler gemacht habe. Ich habe auch meine Geschichte. Vielleicht kann man das auch dazu sagen. Ich merke jetzt, dass da vieles nicht gut gelaufen ist. Ich lasse euch jetzt ganz, ganz frei. Bitte erlaubt mir, euch immer wieder zu sagen, dass ihr mir wichtig seid, zum Beispiel bei Festen. Aber ich fordere nicht von euch zurück, dass ihr euch zurückmeldet. Ich lasse euch jetzt wirklich ganz, ganz frei. Und dann ganz bewusst abgeben an Gott, um sich wieder beschenken zu lassen. Kann das ein Weg sein, den anderen dann wirklich auch für den gefühlt ganz frei zu geben, dass er dann von sich aus vielleicht überhaupt erst wieder die Möglichkeit hat, zurückzukommen?
Also wenn Sie diesen Brief so formulieren, wie Sie denn gerade eben gesagt haben, dann wäre das, würde ich fast sagen, nur der Eins mit Sternen. Bedauerlicherweise werden oft Briefe geschrieben, wo sofort Unterstellungen, Verurteilungen, Schuldzuweisungen drin sind. Wenn es so geschrieben werden würde, wunderbar. Ganz wunderbar.
Richtig. Und dann betrachten auch vielleicht das Bild des Vaters, der den verlorenen Sohn hier nun wirklich auch ganz, ganz losgelassen hat, ohne jeden Vorwurf. Nämlich ansonsten hat der andere das Gefühl, wenn er zurückkommt, ich erfülle jetzt doch wieder nur die Erwartung, jetzt endlich sie oder er oder wer auch immer oder die Eltern haben jetzt 20 Jahre gewartet und jetzt sagen sie, ach, jetzt endlich hat er verstanden.
Genau.
Und richtig. Das ist das Gefühl, das den anderen dann daran hindert, überhaupt wieder zu kommen.
Richtig, ganz genau. Und wenn wir jetzt, da können wir jetzt wunderbar auch wieder auf Jesus schauen. Maria und Josef haben Jesus ja auch losgelassen, damit er seinen Weg auch gehen konnte. Wir kennen, ja, wenn ich jetzt an den heiligen Franziskus, meinem Ordensgründer, denke, der hat tief im Herzen einfach seinen Weg gespürt. Gott hat sich ihm gezeigt und sein eigener Vater hat ihn verhöhnt, verspottet, hat ihn sogar auch eingesperrt. Die Mutter hat ihn verstanden. Wenn er jetzt gewartet hätte, dass irgendwann endlich sein Vater das Okay dazu gibt, weil, glaube ich, heute der heilige Franziskus, nicht der heilige Franziskus. Also genau das ist richtig. Wir müssen Menschen auch ihren Weg gehen lassen, selbst wenn wir vermuten, dass dieser Weg ein nicht ganz optimaler oder nicht guter Weg ist oder eben unseren Wünschen, unseren Vorstellungen entgegensteht. Aber es ist eben der Weg dieser Person. Ja, ganz genau.
Und dass es schmerzhaft ist, ist nicht ein Zeichen dafür, dass es falsch ist. Das kann manchmal ein wirklich schmerzhafter Weg sein, das spüren wir. Ich danke Frau Barbara für Ihren Anruf mit dieser wirklich wichtigen Geschichte, denn ich denke, Sie sind wirklich nicht allein mit einer solchen Geschichte. Und ich begrüße nun Frau Brückner, die uns aus dem Raum Mainz anruft. Grüß Sie, Frau Brückner.
Ja, grüß Gott. Es geht um Folgendes. Ich bin 87 Jahre alt, seit 27 Jahren verwitwet, habe zwei Söhne, damals studierte der Jüngste noch und der Ältere war noch im Elternhaus, der hatte gerade sein Studium absolviert, als der Vater ganz plötzlich starb. Innerhalb von 3 Monaten erkrankte dann dieser Sohn. Er hatte offenbar einen Schock erlitten durch den plötzlichen Tod des Vaters, denn er kam völlig unvermittelt dazu, als der Vater tot im Esszimmer lag. Und er musste dann psychiatrisch behandelt werden, mit Erfolg. Und seit dieser Zeit musste er Medikamente einnehmen. Und er konnte eigentlich mit den Medikamenten ein recht gutes Leben führen. Und plötzlich vor etwa einem Vierteljahr, eigentlich schon seit Oktober, ist er plötzlich verschwunden. Und wir wissen nicht, wo er ist. Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte. Er hatte inzwischen Geburtstag, viele seiner Freunde haben angerufen. Er hat einen guten Freundeskreis, hat auch Kontakt mit mehreren Priestern, die ihn hier zu Hause, er hat eine eigene Wohnung hier im Haus, die Priester haben ihn hier besucht. Er hat auch, ist auch noch zur Beichte gegangen, das weiß ich, aber er ist verschwunden und bleibt verschwunden und wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt. Und da frage ich mich, ja, es ist schwer als Mutter, das zu ertragen.
Mhm. Hören wir mal, was Frau Hoffmann dazu sagt, Frau Butler.
Was wäre Ihre Frage jetzt an mich? Sie haben jetzt ganz viel aufgezählt, aufgelistet. Was wäre konkret jetzt Ihre Frage, die Sie mir stellen möchten?
Ja, wie geht man damit um? Weil Ihr Thema loslassen ist. Ich kann ihn ja nicht loslassen. Natürlich nicht. Ich kann es nur in Gottes Hände legen. Ich kann immer wieder nur sagen, und das tröstet mich, lieber Gott, du weißt, wo er ist, ob er noch am Leben ist. Wir wissen es nicht. Wie kann man das? Manchmal frage ich mich, wie kann ich das ertragen? Und das mit 87 Jahren.
Ja, also wie geht man damit um? Also Sie haben ganz richtig gesagt, also loslassen. Also wenn man jetzt überhaupt nichts über den Aufenthalt eines Kindes weiß, egal ob das Kind jetzt 4 Jahre alt ist, 15 oder vielleicht 60, wie auch immer, dann ist das mit das Schwierigste, was es gibt. Denn dann gibt es auch kein Grab, das man besuchen kann. Dann gibt es keinen Endzeitpunkt, also keinen Todeszeitpunkt. Das ist für viele ganz, ganz schwierig. Dann immer die Frage, lebt die Person noch? Wie geht es ihr? Wo ist sie wohl? Braucht sie Hilfe? Sie haben gesagt, seit Oktober, das ist ja doch schon wirklich über einen längeren Zeitraum. Wie geht man damit um? Loslassen, Sie haben selber im Grunde schon gesagt, in Gottes Hände legen. Er weiß, wo er ist. Es kann sein, dass er noch lebt. Es kann sein, dass er durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, dass er bewusst aber auch irgendwo hingegangen ist, um kompletten Abstand zu haben. Wir wissen nicht, ob nicht in 5 Tagen es an der Haustür klingelt. Wir wissen es nicht. Ich möchte auch jetzt gar nicht zu sehr irgendwas mutmaßen. Was ich nur so ein bisschen aus dieser Geschichte auch heraushöre oder meine herauszuhören, dass sie wohl in Kontakt sein will mit Menschen oder einen Kreis von Menschen haben, die ihn auch gekannt haben, also Freundeskreis oder Priester, wo sie sich gegenseitig stützen können und Halt geben können. Und das, denke ich, ist jetzt etwas ganz, ganz Gutes, was sie damit haben, weil jeder stellt sich ja die gleichen Fragen, wie sie sich natürlich stellen. Und gegenseitig sich zu helfen, gegenseitig sich zu stützen, ist in der Situation was Unglaubliches, Wertvolles oder auch Hilfreiches. Loslassen. Wirklich, wie sie selber, sie haben im Grunde selber gesagt, in Gottes Hände legen und darauf vertrauen, dass er weiß, wo er ist. Und mehr können sie eigentlich nicht machen. Wirklich auf Gott vertrauen. Ich denke, sie haben alles gemacht, was man machen kann. Ich gehe davon aus, sie werden die Polizei informiert haben, sie werden im Freundeskreis herum telefoniert haben, alle informiert haben, die Priester wissen Bescheid. Also im Grunde ist sicher jeder informiert, alles in die Wege geleitet, was man in so einem Fall macht, in so einer Situation macht.
Ja.
Jetzt kann man es wirklich nur in Gottes Hände legen und eben miteinander sich gegenseitig in dieser Situation stützen und dieses Miteinander tragen.
Ja.
Ja. Danke, Frau Brückner. Ich hoffe, dass Sie da wirklich gute Begleitung haben. Ich denke, das sind Lagen, die ohne den Glauben an einen auch allwissenden und liebenden Gott kaum noch zu ertragen sind. Und dass das sehr, sehr schwer ist und auch schwer bleibt bei allem, was man richtig machen kann, das ist nur nachvollziehbar. Vielleicht, Frau Hoffmann, Wir kommen schon langsam zum Ende dieser Sendung. Was können Sie, wenn jemand das Gefühl hat, ich komme da einfach innerlich nicht los, ich schaffe es nicht, dieses Klammern aufzugeben, was können Sie so grundsätzlich noch an Ratschlägen geben?
Also in dem Moment, wo das jemand schon selber spürt, ist er schon mal auf einem guten Weg. Wenn er es nämlich selber spürt oder wenn er jemand hat, der ihn darauf aufmerksam macht, dann sich wirklich Hilfe holen. Das ist keine Schande, es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, Fachleute aufzusuchen, sei es jetzt Therapeuten, sei es jetzt sich an Ärzte zu wenden, an Selbsthilfegruppen, Beratung zu suchen. Wenn es so massiv ist, wie wir es in den Bereich des extremen Stalkings zum Beispiel kennen, dass man jetzt jemand wirklich durch extreme Telefonanrufe oder ständige Präsenz oder andauerndes Auflauern, wenn es jemand hat, dann oder an sich erfährt, dann wirklich auch zur Polizei zu gehen und ansonsten wirklich Hilfestellung sich zu suchen. Worauf ist es begründet? Wo sind jetzt diese Wurzeln? Welche Verhaltensmuster stecken bei mir dahinter? Gibt es da Dramatisierung? Gibt es da innere Verwundungen, Verletzungen? Was ist in mir da angelegt? Was habe ich da selber erfahren? Wo wurde ich Opfer? Wo bin ich jetzt selber unbeabsichtigt zum Täter geworden? Alleine kann man aus diesem Sumpf da nicht herauskommen. Da braucht es wirklich fachkundige Hilfe von außen. Gerade wenn sich dann spezielle Krisen dadurch ergeben, auch wenn man in stark belastende Ereignisse hineinkommt, wirklich, ich kann nur empfehlen, Fachleute aufzusuchen. Darüber hinaus gibt es wirklich auch eine Hilfestellung, die wir im Glauben haben, sich an Priester zu wenden, Seelsorgegespräche, das Gebet, das Fürbittgebet, zur Beichte zu gehen, auch zur Krankensalbung. Das sind beides ja wirklich heilende Sakramente. Und ja, heute haben wir einen besonderen Tag. Es ist der Tag, wir feiern Maria vom Guten Rat. Eine ganz bewegende Geschichte, wie es dazu kam, Maria vom Guten Rat. Wir lesen es ja auch in der Lauretanischen Litanei. Uns an die Gottesmutter zu wenden, sie ist unser aller Mutter. Wer wüsste besser einen guten Rat als sie? Wer ist näher an der heiligen Dreifaltigkeit dran als Maria? Und uns ihre Anliegen zu übergeben, sie um Hilfe zu bitten. Maria, gib du uns einen guten Rat. Und ich bin sicher, sie lässt uns nicht im Stich. Sie wird uns helfen, sie wird uns zur Seite stehen. Und das wird uns auch helfen auf unserem weiteren Lebensweg.
Ich denke, das ist ein wunderschöner Schlussgedanke zu diesem Thema. Wenn Liebe klammert vom Festhalten und Loslassen in Beziehungen. Wir hätten das Thema sicher noch sehr, sehr viel weiter ausführen können. Was ist, wenn der Ehepartner geht und anderes mehr? Das sind immer alles noch ganz eigene Fragen. Manchmal ist das Festhalten ja und das Halten, das Tragen auch wirklich eine Kraft für den anderen. Was ist, wenn sie zu sehr klammert? Darüber haben wir heute gesprochen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Hoffmann, für diese gemeinsame Stunde, in der Sie uns aus Ihrer langjährigen Praxis auch Ihre Erfahrungen mit weitergegeben haben. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke, Frau Fröhlich, und danke für alle Hörer.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder gerne weitergeben möchten an irgendjemanden, von dem Sie glauben, dass der oder sie davon profitieren könnte, dann können Sie sehr gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das geht unter 08328921120 oder Sie hören im Internet die Sendung nach unter horeb.org. Im Podcast finden Sie diese Sendung dann zum Nachhören. Heute Abend um 23 Uhr ist eine Wiederholung, auch das eine Möglichkeit, noch einmal reinzuhören. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und auch fürs Mitsprechen unseren Hörerinnen und sage auf Wiederhören, wünsche einen gesegneten Tag noch, sagt Ihre Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.